Hallo und guten Tag. Ich freue mich, Sie beim zweiten Podcast des Projektes Equipping Against Information Disorder e wiederzusehen. Ich bin Ingrid, eine KI-basierte Stimme von Voicemaker, und zusammen mit meinem Kollegen Jonas werden wir Sie durch den Leitfaden für Fachleute, die in direktem Kontakt mit gefährdeten Gruppen stehen, führen. In diesem Podcast sind wir im Kapitel 2 Aktionen und Fähigkeiten. Auf der Projektplattform finden Sie auch Module und Aktivitäten, die Ihnen helfen werden, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Also, lasst uns anfangen.
Damit Ersthelfer effektiv mit Jugendlichen über Desinformation diskutieren können, benötigen sie spezielle Gesprächsfähigkeiten. Das Erkennen des Glaubens an Desinformation ist komplex, da er nicht leicht zu beobachten ist, es sei denn, er wird ausdrücklich geäußert. Dieser Glaube ist eng mit dem Prozess der Radikalisierung verbunden, und die vorhandene Literatur bietet Möglichkeiten, frühe Anzeichen einer Radikalisierung bei Jugendlichen zu erkennen und zu behandeln. Dieses Kapitel bietet Tipps und Fähigkeiten, um diese Anzeichen effektiv zu erkennen und zu behandeln. Es unterstreicht die Bedeutung von kritischem Denken und aufgeschlossenen Gesprächen, um die Überzeugungen von Jugendlichen zu verstehen und darauf einzugehen. Desinformation nutzt kognitive Verzerrungen aus, um Wahrnehmungen zu manipulieren und radikale Ideologien zu stärken. Sie verschärft Spaltungen und untergräbt das Vertrauen in Institutionen, indem sie die Menschen dazu bringt, radikale Quellen aufzusuchen, um sich zu bestätigen. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Desinformation die Radikalisierung begünstigt, und es werden Strategien zur Beobachtung und zum Umgang mit diesem Prozess bei Jugendlichen vorgestellt.
Radikalisierung erkennen und dagegen vorgehen. Damit Ersthelfer Anzeichen von Radikalisierung bei Jugendlichen wirksam erkennen, interpretieren und darauf reagieren können, benötigen sie klare Leitlinien. Fachleute in der Jugendarbeit haben Schlüsselfragen entwickelt, die als Leitfäden für bewährte Verfahren im Umgang mit Radikalisierung dienen. Zu diesen Fragen gehört, welches Grundwissen Fachkräfte über Radikalisierung haben sollten, wie sie Signale einer potenziellen Radikalisierung erkennen und interpretieren können, wann und wie sie diese Signale weitergeben oder melden sollten und wie sie präventiv intervenieren können, indem sie sich auf Schutzfaktoren konzentrieren. Im Folgenden werden Antworten und Empfehlungen zu diesen Fragen gegeben, die Fachkräften helfen, Radikalisierung zu erkennen, zu interpretieren und darauf zu reagieren. Radikalisierung ist ein komplexes und dynamisches Thema, das von wechselnden Kontexten beeinflusst wird. Es bringt Unsicherheit, widersprüchliche Perspektiven und unterschiedliche Interessen mit sich. Die Fachkräfte müssen sich auf diese Veränderungen und Unsicherheiten einstellen, indem sie einen kontextorientierten Ansatz verfolgen, der sich auf die Stärkung der sozialen und gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit junger Menschen konzentriert. Dieser Ansatz erfordert es, mit neuen Maßnahmen zu experimentieren, die eigene Arbeit regelmäßig zu bewerten und zu reflektieren sowie motivierte und qualifizierte Fachkräfte einzusetzen, die etwas bewirken können.
Fachleute sollten das Szenario-Denken nutzen, um potenzielle künftige Entwicklungen und deren Auswirkungen zu antizipieren. Diese Methode hilft dabei, in unsicheren Situationen fundierte Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus sollten sie aufgrund der Stigmatisierung und der möglichen negativen Folgen vorsichtig sein, Verhaltensweisen als Radikalisierung zu bezeichnen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Radikalisierung oft unvorhersehbar ist und eine Etikettierung die Situation verschlimmern kann. Daher sollten sich Fachkräfte auf die individuellen Umstände des jungen Menschen konzentrieren und die Auswirkungen solcher Etikettierungen bedenken. Der Prävention sollte Vorrang vor der direkten Auseinandersetzung mit radikalen Ideen eingeräumt werden. Die Erkenntnis, dass radikales Gedankengut ein Teil der Entwicklung von Jugendlichen sein kann, ist von entscheidender Bedeutung. Die Förderung der Widerstandsfähigkeit durch die Stärkung von Schutzfaktoren gegen Radikalisierung ist wirksamer als der Versuch, negative Bedingungen abzuschwächen. Das Verständnis von Risiko, Auslöse und Schutzfaktoren bietet einen Rahmen für präventive Ansätze. Die Stärkung von Schutzfaktoren ist eine Investition in die Fähigkeiten des jungen Menschen und seines Umfelds und trägt zu einer positiven Entwicklung bei. Die Ersthelfer sollten auch verstehen, wie Desinformation und Kommunikationskanäle, sowohl online als auch offline, zum Radikalisierungsprozess beitragen. Dieses Verständnis ist entscheidend für die Entwicklung wirksamer Strategien zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung unter Jugendlichen. Indem Sie sich auf diese Schlüsselbereiche konzentrieren, können Ersthelfer Anzeichen von Radikalisierung besser erkennen, interpretieren und darauf reagieren, was letztlich zur Prävention und Eindämmung von Radikalisierung bei jungen Menschen beiträgt.
Fachkräfte müssen in der Lage sein, Signale einer möglichen Radikalisierung bei jungen Menschen zu erkennen und zu interpretieren. Dazu gehört die Entwicklung einer Sensibilität für Warnsignale und die Verwendung strukturierter Instrumente. Zwar ist ein spezielles Hintergrundwissen über die Erscheinungsformen der Radikalisierung nicht erforderlich, doch sollten die Fachkräfte diese Signale erkennen und wissen, wann sie Einzelpersonen an geeignete Hilfe verweisen und Fachwissen einholen sollten. Es gibt keine definitiven Checklisten zur Feststellung von Radikalisierung, aber das Erkennen bestimmter Signale kann bei der Beurteilung der Situation helfen. Beispiele für Signale mit roter Flagge sind: ein zunehmendes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen, religiösen oder ethnischen Gruppe oder umgekehrt ein Gefühl der Isolation. Beendigung alter Freundschaften zugunsten neuer Freunde aus einer radikalen Gruppe. Verwendung einer spezifischen Sprache, die die Unterscheidung zwischen EWE und DIE in Bezug auf Herkunft, Religion oder Gewalt betont. Stimmungsschwankungen, Isolation oder die Suche nach alternativen Möglichkeiten, mit dem sozialen Umfeld oder der Familie in Kontakt zu treten. Auffällige Veränderungen der schulischen Leistungen oder Fehlzeiten. Teilnahme an verschiedenen Freizeitaktivitäten, zum Beispiel an Demonstrationen. Eine ablehnende Haltung gegenüber der Gesellschaft und den Behörden. Distanzierung von der Rechtsstaatlichkeit, Verachtung des Systems oder offene Ablehnung der staatlichen Autorität. Veränderungen der Kleidung und des Aussehens, zum Beispiel unterschiedliche Frisuren oder Tätowierungen, die eine bestimmte Gruppe symbolisieren. Kürzliche Exposition gegenüber einem oder mehreren Auslösefaktoren.
Die Fachkräfte sollten sich bemühen, durch den Einsatz strukturierter Instrumente ein vollständiges Bild der Situation zu erhalten. Neben dem Erkennen von Signalen sollten Fachkräfte Wissen erwerben und Instrumente und Schulungen nutzen, um professionelle Urteile zu fällen und über Fälle zu reflektieren. Nützliche Fähigkeiten zur Erkennung von Anzeichen einer Radikalisierung sind UA. Objektive Beschreibung des Verhaltens und der Aussagen junger Menschen ohne persönliche Annahmen. Effiziente Bewertung von Sicherheitsrisiken durch Unterscheidung zwischen besorgniserregenden Signalen und der normalen Entwicklung junger Menschen auf ihrer Suche nach Identität und Wachstum. Berücksichtigung von Risikofaktoren und Schutzfaktoren aus einer umfassenden Perspektive. Eine ganzheitliche Betrachtung des Lebens des jungen Menschen durch das Sammeln von Informationen über verschiedene Lebensbereiche. Sich seiner eigenen Normen und Werte bewusst sein, die das Urteilsvermögen beeinflussen. Erörterung und Reflexion von Fällen durch kritische Prüfung von Urteilen gemeinsam mit Kollegen.
Durch die Entwicklung dieser Fähigkeiten und den Einsatz strukturierter Instrumente können Fachkräfte Anzeichen für eine mögliche Radikalisierung genauer erkennen und interpretieren und geeignete Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung und Verhinderung ergreifen. Fachkräfte brauchen einen strukturierten Ansatz, um Signale für eine mögliche Radikalisierung bei jungen Menschen auszutauschen und zu melden. Es ist wichtig, diese Signale nicht für sich zu behalten, sondern Rat einzuholen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Die folgenden Schritte skizzieren ein Verfahren zur Erfassung, Interpretation und Weitergabe Berichterstattung von Anzeichen einer möglichen Radikalisierung. Objektive Dokumentation möglicher Anzeichen für eine Radikalisierung, wobei sowohl unterstützende als auch widersprüchliche Beweise zu beachten sind. Unterscheiden Sie klar zwischen objektiven Beobachtungen und subjektiven Interpretationen. Stellen Sie fest, ob das Verhalten eine Bedrohung für die Person oder andere darstellt. Beraten Sie sich mit Experten, um die Signale zu interpretieren und mögliche Folgemaßnahmen zu erkunden. Legen Sie das Ziel des Gesprächs klar fest und fördern Sie einen offenen Dialog. Berücksichtigen Sie die Perspektive der Betroffenen und ihre Wünsche nach Unterstützung. Passen Sie auf der Grundlage des Gesprächs die ursprüngliche Risikobewertung nach Bedarf an. Wenn ernsthafte Sicherheitsrisiken festgestellt werden, ist festzulegen, welche Informationen weitergegeben werden müssen und an wen.
Firstliner sollten eine affektive Professionalität praktizieren, bei der Einfühlungsvermögen und Verbundenheit wichtiger sind als Autorität. Der Aufbau echter Beziehungen zu jungen Menschen ist entscheidend. Die Fachkräfte sollten Interesse an den positiven Aspekten der Jugendlichen zeigen und mit anderen Fachkräften zusammenarbeiten, um ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Eine unzureichende Vertrautheit mit dem jungen Menschen erhöht das Risiko, Anzeichen einer Radikalisierung falsch zu interpretieren. Die Selbstoffenbarung, das heißt der Austausch von persönlichen Überzeugungen, Werten und Erfahrungen, kann Vertrauen und Verbindung schaffen. Dieses Konzept, das 1973 von Altmann und Taylor eingeführt wurde, verbessert zwischenmenschliche Beziehungen. Die Forschung zeigt, dass eine mäßige Selbstauskunft von Fachleuten zu positiven Ergebnissen führt, zum Beispiel zu mehr wahrgenommener Wärme und gegenseitiger Selbstauskunft. Sie sollte jedoch mit Bedacht und selten eingesetzt werden, um ihre Wirksamkeit zu erhalten. Die Fachkräfte sollten sich um Feedback bemühen und sicherstellen, dass die Selbstauskunft mit den Bedürfnissen des jungen Menschen übereinstimmt.
Fachkräfte müssen ihr Handeln reflektieren, um Voreingenommenheit in Gesprächen zu vermeiden. Sie sollten zwischen objektiven, leitlinienbasierten und subjektiven, kontextbezogenen Einschätzungen unterscheiden. Regelmäßige Diskussionen innerhalb von Teams und Organisationen über Normen in Bezug auf Radikalisierung tragen zur Wahrung der Objektivität bei. In Studien werden 4 Kernelemente für einen wirksamen Dialog hervorgehoben: die Bereitstellung von Leitlinien zur Erkundung radikaler Botschaften, die Ablehnung von Aggression, die Gewährleistung eines gleichberechtigten Dialogs und der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen. Fachkräfte sollten sich darauf konzentrieren, die zugrunde liegenden Probleme zu erkennen und anzugehen, die zu einer Radikalisierung beitragen können. Psychologische und andere Probleme sollten bei der professionellen Beurteilung berücksichtigt werden. Indem sie diese zugrunde liegenden Probleme angehen, können Fachkräfte auch die Radikalisierung abmildern. Instrumente wie das Eisbergmodell von McClelland, 1985, können helfen, diese Probleme zu erkennen. Indem sie diese Leitlinien befolgen, können Ersthelfer effektiv Signale einer möglichen Radikalisierung weitergeben und melden, affektive Professionalität praktizieren, Voreingenommenheit verhindern und zugrunde liegende Probleme angehen und so letztlich zu einem umfassenden Ansatz zur Verhinderung von Radikalisierung unter Jugendlichen beitragen.
Um einer Radikalisierung wirksam vorzubeugen, sollten sich Ersthelfer auf die Stärkung von Schutzfaktoren, wie etwa Resilienz, konzentrieren. Laut einer Literaturübersicht von Campello et al. Aus dem Jahr 2018 betonen die meisten wissenschaftlichen Studien über Radikalisierung die Risikofaktoren, während den Schutzfaktoren, die Radikalisierung verhindern können, weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Stärkung von Schutzfaktoren ist jedoch sowohl in frühen präventiven Phasen als auch im Falle einer gewaltlosen Radikalisierung entscheidend. Die Forschung legt nahe, dass es einfacher ist, positive Faktoren zu stärken als negative Umstände zu mildern. Resilienz ist ein wichtiger Schutzfaktor, der oft als die Fähigkeit beschrieben wird, sich nach einem traumatischen Ereignis wieder zu erholen. In einer Übersichtsarbeit von Stephens, Siekel-Ink und Butelli aus dem Jahr 2021 wird Resilienz als grundlegend für die Verhinderung von Polarisierung, Radikalisierung und Extremismus hervorgehoben. Resilienz sollte nicht nur auf individueller Ebene betrachtet werden, sondern auch innerhalb sozialer Kategorien wie Familie, Peergruppen, Nachbarschaften und Gemeinschaften.
Arten von Interventionen zur Stärkung der Resilienz. Um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, muss man sich sowohl auf den Einzelnen als auch auf sein Umfeld konzentrieren. Wirksame Maßnahmen erfordern eine langfristige Perspektive und nicht nur Reaktionen auf aktuelle Ereignisse wie Terroranschläge. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte von Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz aufgeführt. Auf individueller Ebene: Stärkung der persönlichen Eigenschaften und Merkmale, die dem Einzelnen helfen, mit Herausforderungen und Widrigkeiten umzugehen. Dazu gehört die Förderung des kritischen Denkens, der Emotionsregulierung und der Problemlösungsfähigkeiten. Auf der Ebene des Umfelds: Verbesserung des unterstützenden Umfelds für den Einzelnen. Dazu gehört die Einbindung von Familien, gleichaltrigen Gruppen, Schulen und Gemeinden in die Schaffung eines Unterstützungsnetzes. Fachleute aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Bildung, Sozialdienste und Strafverfolgung, müssen zusammenarbeiten, um umfassende Schutzprogramme zu entwickeln. Was das Engagement in der Gemeinschaft betrifft, so sollten sie ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Zusammenhalts in der Gemeinschaft fördern. Aktivitäten, die die soziale Eingliederung, das kulturelle Verständnis und die Teilhabe an der Gemeinschaft fördern, können dazu beitragen, dass sich der Einzelne verbunden und wertgeschätzt fühlt. Aufklärung über die Gefahren der Radikalisierung und über die Bedeutung der Resilienz. Dazu können Workshops, Seminare und Kampagnen gehören, in denen junge Menschen lernen, extremistische Ideologien zu erkennen und ihnen zu widerstehen. Umsetzung von Programmen, die gefährdete Personen identifizieren und unterstützen, bevor die Radikalisierung Fuß fasst. Frühzeitige Interventionsstrategien können Beratung, Mentorenschaft und Selbsthilfegruppen umfassen, die grundlegende Probleme wie Trauma, Diskriminierung oder soziale Isolation angehen. Entwicklung und Aufrechterhaltung langfristiger Programme, die den Aufbau von Resilienz kontinuierlich unterstützen. Kurzfristige Projekte haben unter Umständen keine dauerhafte Wirkung. Daher ist ein kontinuierliches Engagement der Beteiligten unerlässlich.
Die Rolle der Fachleute. Fachleute aus verschiedenen Bereichen müssen zusammenarbeiten, um Schutzprogramme zu entwickeln. Die Einbeziehung von Pädagogen, Sozialarbeitern, Psychologen, Strafverfolgungsbeamten und Führungspersönlichkeiten der Gemeinschaft ist für die Schaffung eines ganzheitlichen Ansatzes zur Radikalisierungsprävention von entscheidender Bedeutung. Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen diesen Fachleuten kann dazu beitragen, gefährdete Personen zu identifizieren und ihnen rechtzeitig und wirksam zu helfen. Durch die Konzentration auf schützende Faktoren wie Resilienz und die Umsetzung umfassender, langfristiger Interventionen können Ersthelfer Radikalisierung wirksam verhindern und die positive Entwicklung des Einzelnen und seiner Gemeinschaft unterstützen.
Präventive Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandskraft und der Resistenz gegen Radikalisierung. Im Jugendbereich konzentrieren sich viele Präventionsmaßnahmen auf die Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Resistenz junger Menschen, die für Radikalisierung anfällig sind. Dieser Ansatz steht im Einklang mit den politischen Prioritäten der Regierung. Viele Schutzprogramme zur Stärkung der Resilienz konzentrieren sich auf die Verhinderung oder Neutralisierung negativer Einflüsse und Ereignisse oder auf die Entwicklung besserer Bewältigungsmechanismen für den Umgang mit ihnen. Die Maßnahmen können sich auf den Einzelnen und oder den Kontext oder das Umfeld, in dem der Einzelne agiert, konzentrieren. Zu den Themen, auf die Schutzprogramme abzielen, gehören demokratische Bildung, in dem jungen Menschen eine differenziertere Sichtweise auf die Welt und die Politik vermittelt und gleichzeitig eine aktive Bürgerschaft gefördert wird. Ideologische Widerstandsfähigkeit durch den Aufbau digitaler Widerstandsfähigkeit gegen Fake News und Verschwörungstheorien. Unterstützung bei der Identitätsfindung durch Erste Hilfe bei Identitätsfragen, einschließlich religiöser und weltanschaulicher Erziehung, um junge Menschen bei der Suche nach ihrer Identität zu unterstützen. Unterstützung der Familie durch Förderung positiver Familienbeziehungen. Selbstverwirklichung durch die Förderung eines stärkeren Selbstwertgefühls und persönlicher Handlungsfähigkeit. Soziale Fähigkeiten und Normen, durch die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und die Stärkung positiver sozialer Normen. Diese Themen stimmen weitgehend mit den politischen Prioritäten der Regierung zur Stärkung der Resilienz gegen Radikalisierung überein. Die Programme zielen darauf ab, vor sozialer Entfremdung zu schützen und konzentrieren sich auf die Verbesserung der Entwicklungschancen und der Widerstandsfähigkeit von Einzelpersonen und Familien. In den Aussagen ehemaliger Radikaler wird häufig hervorgehoben, dass sie im radikalen Milieu eine bedeutende persönliche Entwicklung erfahren haben, was unterstreicht, wie wichtig es ist, jungen Menschen positive Alternativen für ihre persönliche Entwicklung zu bieten. Um die Resilienz der Gesellschaft zu stärken, müssen Fachleute alternative Räume schaffen, in denen sich junge Menschen entwickeln können. Die Forscher Kenker und Noah haben in ihrem Bericht aus dem Jahr 2021 die beabsichtigten Ziele und Ansätze operationalisiert, die im Rahmen der oben erwähnten 6 Arten von Schutzprogrammen verwendet werden. Diese Programme umfassen spezifische Strategien und Aktivitäten, die die Resilienz stärken und jungen Menschen die Instrumente und Unterstützung bieten, die sie benötigen, um radikalen Einflüssen zu widerstehen und sich in einem positiven, unterstützenden Umfeld zu entwickeln.
Grad der Resilienz bei der Radikalisierungsprävention. Die Resilienz zur Verhinderung von Radikalisierung kann auf drei Ebenen angegangen werden: individuelle Resilienz, gemeinschaftliche Resilienz und gesellschaftliche Resilienz. Jede Ebene umfasst spezifische Programme und Partnerschaften, die auf die Stärkung der Resilienz abzielen. Erstens bezieht sich die individuelle Resilienz auf den Prozess, die Fähigkeit oder das Ergebnis einer erfolgreichen Anpassung trotz Herausforderungen oder Bedrohungen. Verschiedene Initiativen und Kooperationen zielen darauf ab, die individuelle Resilienz zu verbessern, indem sie sich auf Folgendes konzentrieren: Selbstvertrauen durch den Aufbau eines starken Selbstwertgefühls und des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten. Einfühlungsvermögen durch Förderung des Verständnisses für die Gefühle anderer und des Austauschs mit ihnen. Verantwortung, indem ein Gefühl der Pflicht und der Verantwortlichkeit gefördert wird. Vielfältige Perspektiven, indem der Wert des Verständnisses für unterschiedliche Standpunkte vermittelt wird. Vielfältige Werte, indem verschiedene moralische Rahmen anerkannt und respektiert werden. Moralisches Engagement, indem die aktive Teilnahme an ethischen und moralischen Fragen gefördert wird. Digitale Kompetenz durch Verbesserung der Fähigkeiten zur kritischen Bewertung und Nutzung von Informationen, insbesondere im Internet. Zweitens wird die Resilienz einer Gemeinschaft als ein Prozess beschrieben, bei dem die Mitglieder der Gemeinschaft gemeinsam die Fähigkeit entwickeln, sich angesichts von Widrigkeiten positiv anzupassen. Ein entscheidendes Konzept für die Resilienz von Gemeinschaften ist die kollektive Wirksamkeit, die den sozialen Zusammenhalt mit der Bereitschaft verbindet, für die breitere Gemeinschaft zu handeln. Zu den wichtigsten Initiativen gehören: Sozialer Zusammenhalt, in dem starke, unterstützende Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft gefördert werden. Kollektives Handeln, in dem die Mitglieder der Gemeinschaft ermutigt werden, gemeinsam an der Lösung gemeinsamer Probleme zu arbeiten. Anpassungsfähigkeit, in dem die Fähigkeit der Gemeinschaft gestärkt wird, wirksam auf Herausforderungen zu reagieren. Schließlich umfasst die gesellschaftliche Resilienz eine breitere soziale Dynamik und Verbindungen, einschließlich soziale Bindung durch Stärkung der Bindungen innerhalb von Gemeinschaften. Sozialer Brückenschlag durch die Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gemeinschaften, zum Beispiel zwischen Jugendarbeit und Bildungseinrichtungen. Soziale Vernetzung durch den Aufbau von Verbindungen zu wichtigen Interessengruppen, einschließlich lokaler, regionaler und nationaler Regierungseinrichtungen. Zwei Modelle, die sich ausführlich mit gesellschaftlicher Resilienz befassen, sind das Netzwerk Soziale Unruhen und gesellschaftliche Spannungen und das Aarhus-Modell, wie es von Mutzers und Demir 2020 beschrieben wurde. Diese Modelle betonen interne Verbindungen, Stärkung der Bindungen innerhalb der einzelnen Institutionen und Agenturen, behördenübergreifende Zusammenarbeit, Verbesserung der Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen und Agenturen, gesellschaftliche Integration, Förderung von Verbindungen zwischen Institutionen, Behörden und der Gesellschaft, einschließlich Regierungsstellen, ethnischen Gruppen, Religionsgemeinschaften und politischen Aktivisten.
Die Bedeutung von Partnerschaften. Partnerschaften sind auf allen Ebenen der Resilienz von entscheidender Bedeutung. Sie stellen sicher, dass die Anstrengungen koordiniert und die Ressourcen effektiv genutzt werden. Zu den wichtigsten Aspekten erfolgreicher Partnerschaften gehören sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Zusammenarbeit über verschiedene Sektoren hinweg, zum Beispiel Bildung, Sozialdienste und Strafverfolgung. Einbeziehung eines breiten Spektrums von Interessengruppen, einschließlich staatlicher Stellen, kommunaler Organisationen und des Privatsektors. Aufrechterhaltung langfristiger Partnerschaften, um eine kontinuierliche Unterstützung und Entwicklung zu gewährleisten.
Wirksame Elemente in Schutzprogrammen. Wirksame Elemente sind Schlüsselkomponenten einer Intervention, die sicherstellen, dass sie die gewünschte Wirkung erzielt. Diese Kernelemente oder Arbeitselemente sind entscheidend für den Erfolg der Intervention und müssen bei Anpassungen beibehalten werden. Sie sind auf spezifische Ziele und Zielgruppen innerhalb eines bestimmten Kontexts, wie zum Beispiel einer Schule oder eines Gemeindezentrums, zugeschnitten. Laut dem Bericht von Kenker und Nohr aus dem Jahr 2021 gibt es drei Hauptkategorien von substanziellen Arbeitselementen in Schutzprogrammen. Es gibt Interventionen, die sich an Betreuungspersonen richten, durch die sie einen Einblick in Stereotypen, Diskriminierung, Ausgrenzung, Radikalisierung und Polarisierung sowie deren Folgen und Risiken erhalten. Sie lernen auch etwas über die Phase der Pubertät und erwerben pädagogisches Wissen. Dazu gehört auch, dass sie sich ihrer eigenen Erziehungsphilosophie, ihres Verhaltens und dessen Einfluss auf die kindliche Entwicklung bewusst werden. Es gibt auch Maßnahmen, die sich an Betreuer oder junge Menschen richten und in denen sie soziale Kompetenzen, Erziehungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Problemlösung, Umgang mit Diskriminierung, Nutzung von Unterstützungsnetzen und Äußerung von Kritik an der Gesellschaft lernen. Auch die Fähigkeit zum kritischen Denken wird hervorgehoben. Alle Maßnahmen beinhalten den Erwerb, die Verfeinerung und die Einübung dieser Fähigkeiten. Und es gibt Maßnahmen für junge Menschen, die sich auf die Entwicklung von Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Selbstreflexion, Selbstregulierung, Zukunftsperspektiven, Selbstdisziplin, Selbstbewusstsein und emotionaler Verbundenheit konzentrieren. Solche Interventionen wirken sowohl auf Vermögenswerte oder Fähigkeiten als auch auf Ressourcen, wie soziale Netze oder das Umfeld. Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören eine positive Identität, Selbstvertrauen, Selbstregulierung und soziale Kompetenzen. Einige Maßnahmen konzentrieren sich auch auf Ressourcen, wie zum Beispiel die Enttabuisierung des Hilfesuchens, den Aufbau informeller Netzwerke rund um die Elternschaft und das Verständnis für die Bedeutung eines Unterstützungsnetzwerks.
Neben den inhaltlichen Arbeitselementen sind auch die methodischen Elemente entscheidend für den Erfolg der Interventionen. Die 6 häufigsten methodischen Arbeitselemente sind: Zu den wirksamen Methoden der Wissensvermittlung gehören Filme, Diskussionen und Dialoge, in denen die Teilnehmer ihre Erfahrungen austauschen. Ein gemeinsamer Hintergrund und eine gemeinsame Sprache zwischen Trainer und Teilnehmern können die Kommunikation und das Verständnis verbessern. Die Rolle des Trainers ist entscheidend für die Schaffung eines sicheren Lernumfelds und die Förderung von Vertrauen. Trainer dienen als Vorbilder und sind oft kulturell sensibel, da sie einen ähnlichen Hintergrund oder eine ähnliche Sprache mit den Teilnehmern teilen, um die Beibehaltung und positive Einstellung zu verbessern. Übung und Erwerb von Fertigkeiten, wobei die Übung Rollenspiele, Verhaltensproben, Verhaltensplänung, Wiederholungen und Hausaufgaben umfasst. Dies trägt dazu bei, das Lernen und den Erwerb von Fähigkeiten zu verstärken.
Ein Gruppenansatz. Gruppengespräche, Dialoge, Debatten und Diskussionen ermöglichen es den Teilnehmern, Erkenntnisse auszutauschen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Interaktive Methoden stellen die Erfahrungen und das Wissen der Teilnehmer in den Vordergrund und helfen den Ausbildern, sich besser auf deren Erfahrungen zu beziehen und die Relevanz der Ausbildung zu erhöhen. Partnerschaften sind für den Erfolg von Schutzprogrammen auf allen Ebenen unerlässlich. Wirksame Partnerschaften beinhalten eine sektorübergreifende Zusammenarbeit, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Sozialdienste und Strafverfolgung, und beziehen eine Vielzahl von Interessengruppen ein, zum Beispiel staatliche Stellen, Gemeindeorganisationen und den privaten Sektor. Ein nachhaltiges Engagement für diese Partnerschaften gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung und Entwicklung. Durch die Einbeziehung dieser wirksamen Elemente und die Förderung starker Partnerschaften können Schutzprogramme die Resilienz auf individueller, gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene erheblich verbessern und jungen Menschen die Instrumente und Unterstützung an die Hand geben, die sie benötigen, um radikalen Einflüssen zu widerstehen und in einem positiven, unterstützenden Umfeld zu gedeihen.
Der Indikator für digitale Fertigkeiten. Bis vor kurzem verfügten politische Entscheidungsträger, Praktiker und Forscher nur über begrenzte Instrumente zur Bewertung des breiten Spektrums an digitalen Fähigkeiten junger Menschen. Die Forscher des Youth Skills Project haben diese Lücke durch die Entwicklung des Youth Digital Skills Indikator geschlossen, einem einzigartigen, international validierten Erhebungsinstrument mit 31 Punkten. Der Indikator für digitale Kompetenzen junger Menschen misst eine Kombination aus Fähigkeiten und Wissen in 4 verschiedenen Bereichen. Technische und betriebliche Fertigkeiten in Bezug auf die grundlegende Bedienung und technische Nutzung digitaler Geräte und Software. Informationsnavigation und Verarbeitung, Fähigkeiten zur effektiven Suche, Bewertung und Verwaltung digitaler Informationen. Kommunikation und Interaktion, Fähigkeiten zur Interaktion, Kommunikation und Zusammenarbeit mit digitalen Werkzeugen. Erstellung und Produktion von Inhalten. Fähigkeiten zur Erstellung und Produktion digitaler Inhalte, einschließlich Multimedia-Elementen. Diese Bereiche umfassen sowohl funktionale als auch kritische Aspekte der digitalen Fähigkeiten und bieten eine umfassende Bewertung der digitalen Kompetenzen junger Menschen. Der Indikator für digitale Kompetenzen junger Menschen ist ein wertvolles Instrument zur Bewertung und Verbesserung digitaler Kompetenzen, zur Information der Politik und zur Steuerung von Maßnahmen im Bereich der digitalen Kompetenz. Dieses innovative Instrument ermöglicht ein besseres Verständnis des Niveaus der digitalen Fähigkeiten von Jugendlichen und erleichtert gezielte Maßnahmen zur Verbesserung ihrer digitalen Kompetenzen und ihrer Widerstandsfähigkeit in einer zunehmend digitalen Welt.
Wie Sie falsche Informationen erkennen können. Im heutigen Informationszeitalter ist es eine Herausforderung, Fake News zu erkennen und Medienblasen zu entkommen, aber unerlässlich. Nutzen Sie verschiedene Ressourcen und Methoden, um Fehlinformationen zu erkennen und sich mit unterschiedlichen Standpunkten auseinanderzusetzen. Hier sind die wichtigsten Strategien. Websites wie Snopes, FastCheck.org und PolitiFast überprüfen die Richtigkeit von Behauptungen und Nachrichten. Sie verwenden Daten, Expertenmeinungen und offizielle Dokumente und kennzeichnen den Inhalt als wahr, falsch, irreführend und so weiter. Diese Websites verfügen oft über durchsuchbare Datenbanken und arbeiten weltweit zusammen, um Standards zu wahren. Add-ons wie NewsGuard und Media Bias Fast-Checking bewerten Nachrichtenwebsites auf Vertrauenswürdigkeit und Voreingenommenheit. Sie bieten sofortige Glaubwürdigkeitsbeurteilungen, Informationen zu politischer Voreingenommenheit und Faktencheck-Historien direkt in Ihrem Browser und helfen Ihnen, Nachrichtenquellen kritisch zu bewerten. Reverse Image Search Tools wie Google und Bing helfen dabei, die Authentizität eines Bildes zu überprüfen, indem sie es mit einer umfangreichen Datenbank vergleichen. Sie zeigen den Ursprung, die Verwendung und mögliche Veränderungen eines Bildes auf und helfen so bei der Erkennung gefälschter Bilder. Allerdings können Bildqualität und Manipulation die Suchgenauigkeit beeinträchtigen. Tools zur Überprüfung von sozialen Medien helfen den Nutzern, sich in der riesigen Menge an Inhalten in den sozialen Medien zurechtzufinden. Plattformen wie Facebook und Twitter arbeiten mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, um potenziell irreführende Inhalte zu kennzeichnen. Nutzer können fragwürdige Beiträge melden, die dann von unabhängigen Faktenprüfern überprüft und gekennzeichnet werden. KI und maschinelles Lernen analysieren auch Metadaten, Nutzerengagement und Kontext, um Desinformationen zu erkennen. Reverse Image Search Tools wie Google und Bing helfen dabei, die Authentizität eines Bildes zu überprüfen, indem sie es mit einer umfangreichen Datenbank vergleichen. Sie zeigen den Ursprung, die Verwendung und mögliche Veränderungen eines Bildes auf und helfen so bei der Erkennung gefälschter Bilder. Allerdings können Bildqualität und Manipulation die Suchgenauigkeit beeinträchtigen.
Wie man medienkompetent ist. Um medienkompetente zu sein, muss man verstehen, wie Medien erstellt und konsumiert werden. Dazu gehört auch, Informationsquellen kritisch zu bewerten und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welchen Informationen man vertraut. Hinterfragen Sie stets die dargebotenen Informationen. Suchen Sie nach mehreren glaubwürdigen Quellen, um Behauptungen zu überprüfen, Desinformationen zu entlarven und komplexe Themen zu verstehen. Seien Sie sich möglicher Voreingenommenheit in Medienquellen bewusst. Verstehen Sie, dass Voreingenommenheit durch die Auswahl der Erzählung, den Rahmen, die Sprache und die Auslassung bestimmter Standpunkte vermittelt werden kann. Lernen Sie, gängige Formen der Medienmanipulation zu erkennen, zum Beispiel falsche Bilder, emotionale Appelle, Propaganda und Clickbait. Hinterfragen Sie stets die Beweggründe, die hinter den Inhalten stehen, auf die Sie stoßen. Durch die Kombination dieser Hilfsmittel und Methoden können Sie Informationen überprüfen, Fehlinformationen vermeiden und sich einen umfassenden Überblick über die Welt verschaffen.
Tipps zur Verbesserung Ihrer Fähigkeit, falsche Informationen zu erkennen. Um festzustellen, ob eine Information verlässlich ist oder ob es sich um eine Fehlinformation oder Desinformation handelt, können Sie im Wesentlichen zwei Maßnahmen ergreifen: die Überprüfung von Quellen und die Überprüfung von Fakten. Quellenüberprüfung. Verlassen Sie die Website, auf der die Informationen zuerst gefunden wurden. Prüfen Sie, ob andere zuverlässige Websites über dasselbe Ereignis auf dieselbe Weise berichten. Wenn andere glaubwürdige Quellen die Informationen teilen, ist die ursprüngliche Quelle wahrscheinlich zuverlässig. Fragen, die Sie sich über die Quelle stellen sollten, sind: Wer ist Eigentümer oder Betreiber der Website, des Profils in den sozialen Medien? Wer ist der Autor des Inhalts? Was sind Ihre Beweggründe, finanziell, politisch, sozial, psychologisch? Wer ist Ihr Zielpublikum? Verwenden Sie automatisierte Technologien, zum Beispiel Bots? Beabsichtigen Sie, in die Irre zu führen oder zu schaden? Faktenüberprüfung. Um die Richtigkeit der Informationen sicherzustellen, überprüfen Sie, was andere zuverlässige Quellen über dasselbe Ereignis berichten, und vergleichen Sie die ursprünglichen Informationen mit anderen glaubwürdigen Meldungen. Untersuchen Sie das Layout und die Gestaltung der Seite und prüfen Sie, wohin die Links führen. Identifizieren Sie die Personen, die interviewt oder zitiert werden, und überprüfen Sie die Daten der Ereignisse und der Veröffentlichung. Bestätigen Sie den Ort, an dem die Informationen veröffentlicht wurden, zum Beispiel durch Geotagging. Analysieren Sie die Sprache und den Ton der Schlagzeile, um festzustellen, ob es sich um Clickbait, Sensation oder Information handelt. Achten Sie auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik und stellen Sie fest, ob die Berichterstattung neutral und informativ oder meinungsbildend und überzeugend ist. Verwenden Sie die umgekehrte Bildsuche, um die Authentizität von Bildern zu überprüfen und die Hintergrunddaten, EXIF, zu kontrollieren. Beurteilen Sie, ob das Material manipuliert aussieht, identifizieren Sie die Urheber, zum Beispiel Copyright, und stellen Sie fest, ob das Bild ein Deepfake oder eine KI sein könnte. Stellen Sie sicher, dass Zahlen, Statistiken und Diagramme korrekt und nicht manipuliert dargestellt werden. Um die Verbreitung von Falschinformationen zu verhindern, nutzen Sie die Funktionen der Plattform, um Falschinformationen in den sozialen Medien zu melden. Vermeiden Sie es, falsche Informationen zu teilen, auch wenn es sich um ein Beispiel handelt, und informieren Sie andere darüber, dass die Information falsch ist.
Agenten des Wandels in der Medienkompetenz. In der dynamischen Landschaft der heutigen Medien, in der Desinformation eine große Herausforderung darstellt, ist es unerlässlich, die entscheidende Rolle der Agenten des Wandels anzuerkennen. Diese Akteure, darunter Familien, Pädagogen, Journalisten und politische Entscheidungsträger, fungieren als Katalysatoren für Veränderungen und den Aufbau von Kapazitäten. Sie können sowohl auf formelle als auch auf informelle Weise zusammenarbeiten, um die Medienkompetenz zu fördern und Desinformation zu bekämpfen. Die Familien spielen durch die elterliche Vermittlung eine wichtige Rolle, indem sie die Kinder bei der kritischen Bewertung von Medieninhalten anleiten und gesunde Medienkonsumgewohnheiten fördern. Pädagogen können Medienkompetenz in den Lehrplan aufnehmen, indem sie den Schülern beibringen, wie sie Informationen kritisch bewerten können und ihnen Instrumente und Rahmenbedingungen für das Verständnis von Medienlogik, Daten und Algorithmen zur Verfügung stellen. Journalisten sollten ihre Arbeitsabläufe von der Nachrichtenproduktion bis zur Quellenprüfung transparent machen, Fakten überprüfen und mit den Bürgern zusammenarbeiten, um Desinformation zu bekämpfen. Politiker und Regulierungsbehörden können Vorschriften zum Schutz der Medienfreiheit und Pluralität entwickeln und durchsetzen, indem sie Initiativen zur Medienkompetenz und Rahmenwerke wie den Digital Services Act und den European Media Freedom Act unterstützen, die auf den Schutz von Medieninhalten und redaktioneller Freiheit abzielen. Gemeinsame Anstrengungen, wie zum Beispiel Faktenüberprüfung und Programme zur Förderung der Nachrichtenkompetenz, können die gemeinsamen Bemühungen von Bürgern und Journalisten bei der Bekämpfung von Informationsstörungen fördern. Einflussnehmer, insbesondere solche mit jungem Publikum, sollten sich ihres Einflusses und der möglichen Beeinflussung durch Unternehmen oder Regierungen bewusst sein, wobei eine professionelle Ausbildung oder die Einhaltung ethischer Richtlinien empfohlen wird. Programme zur Vermittlung von Medienkompetenz sind entscheidend, um kritisches Denken zu fördern, die Logik der Medien zu verstehen und die Rolle von Daten und Algorithmen zu erkennen. Rechtsräume wie das Gesetz über digitale Dienste bieten Schutz vor der ungerechtfertigten Entfernung von Medieninhalten durch große Online-Plattformen, während das europäische Gesetz über die Medienfreiheit die redaktionelle Freiheit stärkt und Medienunternehmen vor diskriminierenden Maßnahmen schützt, um den Medienpluralismus zu gewährleisten. Koregulierungsinitiativen, die eine Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden und Medienakteuren beinhalten, können die Leistung und Rechenschaftspflicht der Medien verbessern.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Kapitel gefallen hat. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, empfehle ich Ihnen, unsere Module zu lesen. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten ausbauen möchten, sollten Sie den Bereich mit Aktivitäten und Übungen auf der E-Plattform oder in der mobilen App besuchen. Es warten 4 weitere Podcasts auf Sie. Sie informieren Sie über andere Kapitel der Leitlinien und behandeln Themen wie das Verständnis von Fake News, Technologie und Tools, die bei der Erkennung von Falschinformationen helfen können, sowie über Journalismus und Medien, Kultur und Bildung. Sie sind nur einen Klick entfernt.